Naja, natürlich ist die Politik zögerlich, weil dieses Thema auch nicht in meiner Partei kontroversiell gesehen wurde. Es gab einige Vertreter, allerdings nicht innerhalb der Fraktion, sondern im erweiterten Bereich, die von der Idee, dass Parkplätze geopfert werden, in keinster Weise begeistert waren. Aber reflexartig kam hier ein Veto.
Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis.
Hallo, ich bin Andreas Sattler, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern, mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonne und Stahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonne und Stahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren.
Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Franziska Tschugan.
Und ich bin Christina Hiebtmeier.
Auf unseren heutigen Gast sind wir gekommen, weil uns ein Kollege gefragt hat, ob es in Österreich auch Beispiele für Entsiegelung gibt, also für die Verwandlung von Beton in Grünflächen. Eigentlich ist das Land ja für das Gegenteil bekannt. Österreich ist bei der Verbauung von Feldern und Wiesen seit Jahren Europameister. Dann ist mir Thulen eingefallen. Ich wohne dort und habe im Dezember bei einer Volksbefragung abgestimmt. Die Frage war, soll aus einem großen Parkplatz an der Donaulände eine Grünfläche werden? Und wenn ja, nur ein kleiner Teil oder ungefähr die Hälfte oder gleich der ganze Parkplatz? Wofür sich die Thulnerinnen und Thulner entschieden haben, wird uns Peter Eisenschenk erzählen. Er ist ÖVP-Politiker und seit 2009 Bürgermeister von Thuln. Seine Stadt gilt als Musterbeispiel für eine funktionierende Raumplanung. Herzlich willkommen, Herr Eisenschenk.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Die Kollegin hat es angesprochen, es gab eine Volksabstimmung bezüglich eines Parkplatzes. Wie haben sich die Thulnerinnen und Thulner denn da entschieden?
Es gab drei Varianten zur Auswahl. Eine kleine Variante, mittlere und eine große. Und 60% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die große Variante entschieden.
Was heißt die große Variante? Was bedeutet das?
Die große Variante bedeutet, dass der gesamte Platz rund um das Rathaus entsiegelt wird. Das heißt, von den derzeitigen 210 Parkplätzen müssen 150 zur Gänze weichen. Und die verbleibenden rund 55 Parkplätze werden dann unter Bäumen situiert, sodass also man beschattet dann auf diesem Platz parken kann. Aber das Wesentliche ist, dass der Platz, der derzeit zu 90% versiegelt ist, das heißt 90% aller Regenfälle müssen in die Kläranlage abgeleitet werden, ist dann vollkommen entsiegelt. Dazu kommt dann eine entsprechende gärtnerische Gestaltung und auf dem gesamten Platz. Wie das dann konkret aussehen wird, das wird im Moment im Rahmen eines Landschaftswettbewerbs oder Architektenwettbewerbs geklärt. Da ist dann Mitte Juli die Jury-Sitzung. Letztendlich gab es für die Bevölkerung skizzenhaft Beschreibungen für diese drei Varianten. Also die kleine Variante war ein sogenannter Klostergarten im Norden des Rathauses. Die mittlere Variante erweiterte sich durch eine sogenannte Aupromenade von der Stiftsanlegestelle rein in die Stadt und östlich des Rathauses eine sogenannte Esplanade. Und die große Variante war eben dann der ganze Platz.
Hat Sie das Ergebnis eigentlich überrascht, dass sich die Bürgerinnen und Bürger für die größte Grünfläche praktisch entschieden haben? Weil wir kennen es jetzt zum Beispiel eben aus Wien, da wird ja um jeden Parkplatz gekämpft und sobald ein Parkplatz aufgelassen werden soll, da steigen dann die Leute auf die Barrikaden. War das in Thulen nicht so?
Also ich war freudig überrascht, dass es gekommen ist. Im Nachhinein ist man immer klüger. Habe ich so interpretiert, dass die diejenigen, die sich intensiv mit diesem Projekt auseinandergesetzt haben, einfach der Meinung waren, entweder macht es ordentlich oder gar nicht. Also keine halbe Sachen. Und das wäre tatsächlich eine halbe Sache gewesen, wenn also nicht der ganze Platz umgewandelt worden wäre. Im Vorfeld der Volksbefragung war natürlich schon die Parkplatzfrage im Mittelpunkt, zum Teil schon auch sehr kontrovers. Aber letztendlich, obwohl wir vor der Volksbefragung noch keine ganz konkreten Ersatzmöglichkeiten für die Parkplätze präsentieren konnten, hat sich die Mehrheit dann doch deutlich für die große Variante entschieden. Das war eine große Freude.
Und dieser Volksbefragung ist ja auch ein monatelanger Prozess vorangegangen, in den die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tulln eingebunden waren. Ich stelle mir vor, so ein Prozess ist auch ein bisschen mühsam. Warum haben Sie sich das überhaupt angetan? Was war Ihr Beweggrund dafür?
Nun, Bürgerbeteiligung ist unabdingbar in so einer Situation. Ohne die Menschen aufzuklären, zu informieren und auch zu begeistern für die Idee, wäre das nicht möglich gewesen. Und es kamen auch tatsächlich viele Inputs, die jetzt auch vorgegeben sind im Landschaftswettbewerb, also auch an die Planer. Von oben anordnen geht so ein Projekt nicht. Es ist auch politisch auch viel zu kontroversiell, also es wäre politisch äußerst unvernünftig, das zu versuchen durchzuziehen. Also die ÖVP, also meine Partei, verfügt über 59% der Stimmen. Aber mir war immer klar, so eine sensible Thematik lässt sich nicht verordnen und gar nicht einfach mit Durchsetzung mit der absoluten Mehrheit bewerkstelligen. Das funktioniert nicht.
Haben Sie vielleicht das Gefühl, dass die Menschen teilweise schon ein bisschen weiter sind als die Politik und fortschrittlicher denken und dass die Politik da vielleicht oft ein bisschen zu zögerlich ist aus Sorge vor Wählerstimmenverlust?
Sie meinen jetzt auf Bundesebene?
Auch im Kommunalen generell, ja.
Naja, natürlich ist die Politik zögerlich, weil dieses Thema auch nicht in meiner Partei kontroversiell gesehen wurde. Es gab einige Vertreter, allerdings nicht innerhalb der Fraktion, sondern im weiteren Bereich, die von der Idee, dass Parkplätze geopfert werden, in keinster Weise begeistert waren. Aber reflexartig kam hier ein Veto. Letztendlich war es schon mutig, das ist schon so. Und weil Sie gefragt haben, ob die Bevölkerung hier weiter ist als die Politik, kann ich so nicht beantworten. Aber ich glaube, dass es schon mittlerweile wesentlich mehr möglich ist und sich die Politik auch wesentlich mehr zutrauen kann, könnte, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Der Meinung bin ich schon, ja.
Sie haben es ja auch selbst schon angesprochen, die ÖVP gehört bekanntlich immer wieder zu den Bremsern, wenn es darum geht, den Status quo zu erhalten im Sinn und nicht in Richtung Klimaschutz zu ändern. Wie gut fühlen Sie sich denn da in Ihrer Partei aufgehoben?
Also ich gehe schon seit vielen Jahren meinen eigenständigen Weg. Ich habe einige Werte, die natürlich ganz klar der ÖVP zuzuordnen sind, aus meiner Definition her. Also ich bin überzeugter Christlich-Sozialer. Ich bin christlich-sozial eingestellt. Ich denke, da muss jede Kommune für sich selbst seinen eigenen Weg finden und nicht zentrale Denkhaltungen umsetzen.
Nehmen wir ein anderes Beispiel. Kloster Neuburg ist eine ähnlich große niederösterreichische Stadt. Da blicken die Bürger und Bürgerinnen neidvoll auf die belebte Innenstadt in Tulln. Woran liegt es denn, dass die beiden Städte so unterschiedlich sind?
Ich ersuche um Verständnis, dass ich grundsätzlich Vergleiche scheue. Also Sie wissen ja, der Weg ins Unglück ist immer das Vergleichen. Und schon gar nicht möchte ich andere Städte in irgendeiner Form abwerten. Ich kann für uns sprechen, wir verfolgen konsequent die Linie, dass eine Stadt selbst an hoher Attraktivität verfügen muss und sich nicht auf Externe verlassen darf. Mit extern meine ich jetzt, das ist vielleicht der falsche Begriff. Also früher war es so, dass Städte waren dann attraktiv, wenn sie attraktive Händler im Zentrum hatten. Das hat sich nicht zuletzt durch den Onlinehandel massiv verändert. Also der stationäre Handel braucht eine dringende Unterstützung von den Städten selbst, dass die Städte selbst dafür Sorge tragen, dass sie Attraktivitäten bieten. Und diese Umwandlung des Nibelungenplatzes hat natürlich mit Klimaschutz etwas zu tun. Also es wäre ein Pilotprojekt in Österreich, dass so ein großer Platz in einem Stadtzentrum entsiegelt wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Maßnahme, um die Innenstadt und damit auch den Handel zu stützen. Dieses Argument hat sich am Beginn der Debatte nicht gleich so verfangen. Es kam in erster Reaktion natürlich die Meinung, wir schwächen den Handel, weil Parkplätze abgebaut werden. Der Meinung bin ich nach wie vor nicht. Also wir haben jetzt schon Pläne, wie wir die Parkplätze ersetzen können, nämlich mit den Plätzen, die wir in den Tiefgaragen haben. Noch ein kleiner Verweis, kaum eine andere Bezirkshauptstadt in Österreich oder in Niederösterreich zumindest hat so viele Parkplätze im Zentrum Metulien. Also wir haben über 2000 Parkplätze. Das ist unser Weg und zu Klosterneuburg. Klosterneuburg hat eine andere Lage, ist auch anders strukturiert. Daher verstehen, möchte ich Sie am Verständnis suchen, dass ich zu Klosterneuburg jetzt nichts sage. Außer, das ist ein schönes, Sie haben sicher ein schönes Stift und ich kenne viele Kollegen, die das sehr unterstützen.
Anders gefragt, vielleicht, Sie treffen ja sicher öfters Ihre Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, egal jetzt aus welchem Bundesland, egal aus welcher Fraktion. Werden Sie da auf den Tullner Weg, nenne ich das jetzt mal, angesprochen? Ist da Interesse? Gibt es da einen Nachahmungseffekt vielleicht sogar?
Ja, schon. Also der Platz selbst hat durchaus Resonanz in den Medien gefunden. Also es ist ja doch ein mutiger Schritt gewesen. Und dann auch noch gepaart mit einem zweiten Thema. Wir haben im örtlichen Entwicklungskonzept uns jetzt darauf festgelegt, dass wir die bestehenden Siedlungsgrenzen beachten werden. Das heißt, über diese Grenzen hinweg wird es keinen weiteren Wohnbau mehr geben. Das ist auch eine Zäsur in der Stadtentwicklung. Und das wird aus meiner Sicht schon sehr aufmerksam beobachtet. Es gibt auch vom Land Niederösterreich verschiedene Initiativen, beziehungsweise unlängst war auch eine Tagung in Tulln, wo Vertreter der ENO eine Tagung abgehalten haben, um eben auch die Tulln als Beispiel zu zeigen, wie man neue Wege beschreiten kann.
Jetzt sind sich Expertinnen und Experten ja einig, dass es ein Riesenproblem ist, dass in Österreich die Gemeinden für die Raumplanung zuständig sind. Ein Grund ist, weil der Bürgermeister eben so nah an der Bevölkerung dran ist und es für ihn dann auch schwer ist, jemandem eine Umwidmung zu verweigern. Wie gehen denn Sie mit solchen Erwartungen um?
Also Umwidmungen zu verweigern und schwer zu tun, das kann ich nicht feststellen. Es gab auch keine Proteste. Also wir haben die Entscheidung hier getroffen, dass jetzt kein weiteres Ackerland mehr im Bauland umgewidmet wird und ich hörte keine einzige Kritik daran. Alle anderen Themen innerhalb der Stadt, die jetzt nicht unbedingt mit der Flächenwidmung zu tun haben, sondern mehr mit den Bauvorschriften, natürlich ist es kontroversiell, aber das ist nun einmal die Aufgabe der lokalen Politik, hier auf der einen Seite natürlich die Balance zu suchen zwischen den Interessen, aber es geht nun einmal nicht anderes, als dass man hier auch die Entscheidungen trifft. Also vor einigen Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, dass in bestimmten Gebieten auf einer Parzelle nur noch maximal 3 Wohneinheiten errichtet werden dürfen. Das war natürlich auch eine Balance. Auf der einen Seite ging es damals darum, um das Bevölkerungswachstum ein wenig zu drosseln und aber es war bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ein Eingriff in die Eigentumsrechte, wurde aber letztendlich akzeptiert.
Jetzt ist Ihre Gemeinde ein Vorbildstück. Der allergrößte Teil der heimischen Gemeinden macht das exakte Gegenteil. Sehen Sie es nicht auch so, dass womöglich eine Bundesbehörde oder eine übergeordnete Raumordnung gescheiter wäre?
Es wäre bequemer für die lokalen politischen Verantwortungsträger, ob die Entscheidungen, es ist ja noch lange nicht gesagt, dass dann die übergeordneten Instanzen dann, dass die den Mut haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Sie sind zumindest nicht so nah dran an der Bevölkerung. Also das Problem, glaube ich, gibt schon oft, dass man sagt, ja, der Nachbar möchte gern das und das und dann tut man sich halt schwer, das nicht zuzulassen.
Ja, wobei man muss schon eines schon beachten. Die Gemeinden haben ja keineswegs vollkommen freie Hand, was die Widmungen und Bauvorschriften betrifft. Die Gemeinde kann ja nicht völlig selbstständig agieren, sondern musst ja das auf Basis der Landesgesetze machen. Und das haben wir auch schon oft bemerkt, dass wir die eine oder andere Entscheidung gerne anders getroffen hätten, aber das Landesgesetz das nicht hergibt. Also so einflussarm sind die Länder in keiner Weise. Also da gibt es schon ganz, ganz klare Vorgaben, die die Gemeinden einbinden.
Sind nicht auch Steuereinnahmen eine wichtige Quelle, und auch der Grund dafür, dass an den Rand und an die Peripherie oft dann Einkaufszentren gesetzt werden mit einem Kreisverkehr und die Bevölkerung dann mit dem Auto dorthin fahren muss?
Naja, erstens hat sich das aus meiner Sicht schon ein wenig relativiert. Also die Erkenntnis, dass Einkaufszentren auf der grünen Wiese die Stadtkerne kaputt machen, die hat sich so, glaube ich, den Eindruck jetzt durchgesetzt. Hm. Also zumindest in meiner Umgebung, also in Tulln ist es Gott sei Dank so, dass hier, also rund um Tulln, ja, es gibt auch hier eine Nachbargemeinde, wo Betriebsflächen in die grüne Wiese gesetzt wurden. Das ist aus meiner Wahrnehmung jetzt ein wenig gebremst und dann gibt es auch jetzt Hürden dazu. Ob das so riesige Kommunalsteuereinnahmen bringen, kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich bezweifle, dass da für die Gemeinden wirklich so viel Einnahmen entstehen, wenn man bedenkt, welche Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss. Aber dazu bin ich jetzt zu wenig im Detail drinnen und wir mussten das in Tulln auch nicht durchrechnen, daher kann ich Ihnen dazu wenig sagen.
Jetzt haben Sie ganz in der Nähe Infrastruktur bekommen, den Bahnhof Tullnerfeld nämlich. Also der ist ungefähr, weiß ich nicht, 15 Autominuten von Tulln entfernt. Hat jetzt nichts mit der Stadt Tulln selber zu tun. Da hat sich jetzt unter den Raumplanern ein Negativbegriff gebildet. Da spricht man von der Tullnerfeldisierung. Gemeint ist, dass der ins Niemandsland gebaute Bahnhof da die Zersiedelung in dem Gebiet extrem befeuert hat. Was sagen Sie denn dazu, wenn da so direkt in der Nachbarschaft Projekte entstehen, die eigentlich Ihre Bemühungen völlig konterkarieren?
Also, es ist ein schweres Thema. Also Bahnhof Tullnerfeld grundsätzlich ist eine sicherlich tolle Sache. Ja? Also auch aus Umweltschutzgründen, weil viele nun auch diese wunderbare schnelle Verbindung nach Wien nützen. Also das hat einen sehr positiven Input. Natürlich, und das war immer klar, dass dieser Bahnhof einen Siedlungsdruck erzeugen wird, aufgrund dieser Attraktivität. Es war die autonome Entscheidung der Sitzgemeinde des Bahnhofes, dort so eine Raumwidmung, also eine Flächenwidmung zu wählen. Ja, es ist passiert. Der derzeitige Bürgermeister hat dieses Projekt übernommen, also ist dafür nicht, aus meiner Sicht, nicht verantwortlich zu machen. Ich persönlich sehe dieses Projekt natürlich auch sehr kritisch.
Energieraumplanung, Stichwort. Das ist ja im Tullner Feld, im gesamten Bezirk ein Riesenthema. Welche Rolle spielt da Tulln und wie geht das konkret?
Wir haben mit dem Professor Stöck-Renner von der BOKU Wien, ich glaube, wir waren die allererste Gemeinde überhaupt, kann ich jetzt nicht genau beschwören, aber entweder waren wir die Ersten oder zählten wir zum Ersten. Aber ich glaube, wir waren sogar die allererste Gemeinde, die eine Energieraumplanung gemeinsam mit der BOKU erstellt hat. Und wie das im Detail geht, das kann Ihnen sicher der Professor Stöckliner besser erklären. Aber wir haben seine Erkenntnisse in das örtliche Entwicklungskonzept einfließen lassen. Also das Prinzip der kurzen Wege, optimalen Plätze, wo Verdichtung auch was von der Energieversorgung her sinnvoll ist, um die herauszufinden. Ich denke, dass die Energieraumplanung sicherlich sinnvoll ist, wenn man in Zeiten knapper Ressourcen die Energie optimal ausnutzen möchte.
Das heißt, da gibt es jetzt auch einen Verbund, dass quasi die Energie, die man erzeugt, zum Beispiel durch Photovoltaik, in der Gemeinde bleibt, im eigenen Umspannwerk quasi verteilt wird in der Region. Richtig?
Das ist ein anderes Thema. Das sind die Energiegemeinschaften. Die Attraktivität dieser Energiegemeinschaften liegt darin, das hat der Gesetzgeber eben vor kurzem erst möglich gemacht, dass die Netzkosten innerhalb der versorgenden Trafostation oder des Umspannwerkes wegfallen und somit der Endkunde weniger bezahlt und der Stromlieferant, also der seinen Photovoltaik-Strom, der durch Photovoltaikanlagen gewonnen hat, einspeist, im Regelfall mehr dafür bekommt. Das ist die Überlegung. Also wir haben im Dezember eine Energiegenossenschaft gegründet. Ich glaube, auch wir waren mal die Ersten im Land, die wir jetzt gerade aufbauen. In der ersten Phase sind nur Gemeindenmitglieder. Ab dem Herbst können dann auch private Abnehmer teilnehmen. Hier geht es halt massiv darum, dass es genug Photovoltaikstrom gibt, weil ich kann nur das verkaufen, was auch innerhalb dieser Gemeinschaft produziert wird.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat sich ja Tulln zum Ziel gesetzt, bis 2025, also die Stadtverwaltung, CO2-neutral zu sein. Ja. Wie geht es Ihnen da auf den Weg dorthin? Werden Sie erreichen?
Na, das werden wir sicher erreichen. Wobei, man muss es präzisieren, da geht es tatsächlich nur um die Betriebe der Stadtgemeinde selbst, also die im Eigentum der Stadtgemeinde sind. Also die ganze Infrastruktur vom Bauhof über die... Also all diese CO2-Emissionen, die wir hier verursacht haben oder verursachen, dass die bis zum Jahr 2025 auf neutral gestellt werden. Eben durch die Umstellung von gewissen von Heizungssystemen, durch die Umstellung, durch eben massive Produktion von Photovoltaikstrom. Wir versorgen im Moment mit unseren Photovoltaikanlagen 700 Haushalte, werden in den nächsten 3-4 Jahren 13 Millionen Euro investieren. Und werden daher dann 3.300 Haushalte mit Photovoltaikstrom versorgen. Und all diese Maßnahmen gemeinsam ergeben dann schon eine entsprechende CO2-Einsparung. Wir werden dieses Ziel bis 2025 erreichen.
Welche Bauprojekte stehen denn aktuell zur Genehmigung an oder ist das jetzt komplett abgesagt, quasi Neues zu bauen?
Nein, in keinster Weise. Es werden immer wieder innerhalb des Gemeindegebietes, zum Teil in die Jahre gekommene Gebäude renoviert oder zur Gänze durch neue Bauwerke ersetzt. Wir haben auch noch genug Baureserven in der Gemeinde selbst. Also es gibt noch sehr viele, also relativ viele Bauplätze, wobei es hier immer ein bisschen schwierig ist, die zu mobilisieren. Wenn also jemand eben ein Baugrundstück besitzt und der es nicht zu Geld machen muss, dann wird es im Regelfall auch nicht verkauft. Und Sie wissen ja, dass zwei Musterprojekte jetzt fertiggestellt wurden, eben in der Bahnhofstraße das Haus der Familie Lolle, Lukas, und in der Wiener Straße ist jetzt endgültig das Frankhaus umgebaut, auch nach unseren Vorgaben, dass eben im Erdgeschoss sollen Geschäftsflächen sein und darüber eben entsprechende Wohnungen. Also es geht in die Verdichtung. Wir haben festgelegt, es geht genau in die Verdichtung, die wir anstreben. Es kommt immer wieder also auch darauf an, in welchen Straßenzügen. In manchen Straßenzügen sind nur 6 Wohneinheiten möglich pro Parzelle, in manchen halt 24. Das kommt also auf die Lage an.
Haben Sie eigentlich eine bestimmte Regelung zu Leerstand? Das heißt, dass gewisse Dinge zuerst bewohnbar neu gemacht werden müssen, bevor man irgendwo wieder die grüne Wiese anpackt?
Na gut, die grüne Wiese kann man in der Stadtgemeinde Tulln nicht mehr anpacken, weil es keine Genehmigung gibt. Daher bleibt Investoren nichts anderes übrig, als bestehende Flächen innerhalb der Siedlungsgrenzen zu nutzen. Hat übrigens auch den großen Vorteil, es ist ja indirekt auch eine Maßnahme der Stadtverschönerung, weil dadurch viel früher Gebäude, die gibt zwar nicht viele, aber es gibt immer wieder Gebäude, die schon ein wenig verfallen sind, dann auch schnell aufgegriffen werden und umgebaut werden. Der Zwang steigt ganz einfach, die bestehenden Grundstücke schneller zu nutzen.
Wie wir gehört haben, gibt es ein Pilotprojekt in Tulln namens LISA. Da geht es um Mobilität. Können Sie uns das noch näher erklären?
Das Herzstück dieses Projekts besteht in der Etablierung von On-Demand-Shuttles, die man mittels App spätestens eine halbe Stunde vor der gewünschten Fahrt anfordern sollte. Und dann wird man innerhalb von 10 Minuten an jeden Punkt in der Gemeinde gebracht, beziehungsweise es gibt dieses Shuttle auch zwischen dem Bahnhof Tullnerfeld und Tulln. Und hier ist das Planwert mit der 15 Minuten. Also es wird eine massive Erhöhung sein Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Das ist ein Pilotprojekt gemeinsam mit dem Land Niederösterreich, das 3 Jahre dauern wird, immerhin in Summe 3 Millionen Euro kostet und die Kosten teilen sich die Gemeinde und das Land Niederösterreich. Es ist dann auch noch, sind einige andere Komponenten dabei, also Carsharing und auch diverse Elektroroller, alles Mögliche, was es so gibt an umweltfreundlicher Mobilität wird angeboten, wo aber das Herzstück sind eben diese Shuttles, die man via der App anfordern kann.
Und das sind städtische Fahrer mit Bussen oder wie kann man sich das vorstellen?
Das sind so kleine Elektrobusse, die natürlich mehrere Personen transportieren können, aber doch klein. Ja.
Was ganz Österreich und nicht nur ganz Österreich, sondern eigentlich ganz Europa beziehungsweise die ganze Welt gerade sehr beschäftigt, ist Energie. Die Energiepreise sind enorm gestiegen in den letzten paar Monaten, nicht zuletzt aufgrund des Ukraine-Kriegs. Was tut denn Tulln in Sachen Energieeffizienz, Energieautarkie? Haben Sie da auch Maßnahmen, die Sie setzen?
Bei dem Energiethema sind ja 2 Komponenten zu betrachten. Eine wird sehr gerne übersehen, nämlich das Energiesparen selbst, das ja wesentlich effektiver ist als alle Überlegungen der Energiezufuhr. Und hier ist es eben wichtig, dass öffentliche Gebäude, so gut es geht, energieneutral sind. Und einer unserer letzten Kindergärten ist ein sogenannter Passivkindergarten, das heißt, ist vollkommen energieautark. Und der zweite Punkt ist eben die Versorgung, also weg vom Gas, raus aus Gas, keine Frage, entweder eben durch die Fernwärme, aber noch besser sind natürlich Wärmepumpen, also Wasser-Wärmepumpen. Und wir haben hier ein Pilotprojekt durchgeführt, nämlich eine Wohnhausanlage mit 90 Wohnungen wird beheizt durch eine Wasser-Wärmepumpe. Und dieses Wasser stammt von der örtlichen Wasserleitung, die vor dieser Wohnhausanlage vorbeiführt. Und auch wir planen jetzt gerade, dass wir selbst von der Stadtgemeinde ein Fernheizwerk errichten, mit dem wir im Osten der Stadt das Gewerbegebiet und den Bauhof mit Energie beliefern wollen und wo wir einen Großteil der verwendeten Materialien aus dem heimischen Forst nehmen können. Das heißt, auch die Zusatzbefeuerung durch Gas ist relativ reduziert. Ich meine, Fernheizwerke, muss man schon dazu sagen, hat man jetzt auch in Wien bemerkt, natürlich kommt auch noch Gas zum Einsatz, aber bei unserem, das wir planen, werden wir wirklich massiv mit heimischem Holz auskommen. Wobei natürlich auch hier die Wärmepumpe noch immer ein Vorteil ist, weil halt bei der Wärmepumpe eben überhaupt keine CO2-Emissionen passieren. Wir haben sogar versucht, in unserer Naivität wollten wir 500 Wärmepumpen anschaffen, jetzt im Zuge dieser Ukraine-Krise. Nur haben uns dann natürlich die Installateure ein wenig ausgelacht. Aber wir haben uns gedacht, besser probieren als gar nicht drüber nachdenken. Wir hätten die dann, wir haben uns überlegt, wenn wir das im großen Bogen einkaufen, dann kriegen wir besser einen Preis und können sie an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger besser verkaufen. Aber da waren wir wohl einmal Spur zu naiv. Hat dann nicht funktioniert. Wir überlegen jetzt auch beim Rathaus, das Rathaus umzustellen von Gas. Das Gas kommt sowieso weg und da ist die Frage, schließen wir es an die Fernwärme an oder auch eine Wasser-Wärmepumpe. Nur in manchen Fällen geht das halt dann nicht. Es kommt auf die Bodenbeschaffenheit an und das prüfen wir gerade.
Ja, das Problem ist ja oft, den Altbau umzurüsten und das Tulner, altehrwürdige Tulner Rathaus ist wahrscheinlich auch entsprechend schwierig dann.
Na, Fernwärme geht. Es ist immer auch der Frage, gibt es in den Gebäuden, welche Vorlauftemperatur brauche ich? Habe ich Radiatoren oder eine Fußbodenheizung? Das sind ja schon immer etwas schwierige Dinge. Aber ich habe ja den Eindruck, dass sich da schon sehr viel tut, jetzt auch in der technischen Entwicklung. Und das ist, glaube ich, das einzig Gute an dieser Ukraine-Tragödie, dass also hier der Weg aus Gas hoffentlich beschleunigt wird, auch wenn es im Moment in die andere Richtung geht, dass Kohlekraftwerke in Betrieb genommen werden müssen. Aber es war ja höchst an der Zeit, dass hier mehr Bewusstsein geschaffen wird und dass vor allen Dingen all jene Es gibt ja überall, die noch immer bezweifeln, dass der Klimawandel von Menschen gemacht ist. Also man müsste das ja fast schon eher unter Strafdrohung stellen. Wäre das noch weiter verbreitet, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, müsste man fast schon irgendwie strafrechtlich nachdenken.
Ein Verbotsgesetz
für Klimawandel. Sollte der Gesetzgeber mal überlegen. Gesetz für Klimaleute. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ist ja in der Tat ganz schwierig, nicht? Wenn hier noch immer versucht wird, Zweifel zu streuen. Also wenn es wird der Politik nur dann gelingen, die Maßnahmen umzusetzen, wenn wirklich die Bevölkerung, Sie haben mich am Beginn gefragt, es muss natürlich die Bevölkerung das mittragen, ja? Also das gehört eine gegenseitige Ermutigung. Man kann nicht immer nur verlangen, dass die Politik sozusagen den Zauberstab schwingt und dann passiert etwas. Also das ist ein Miteinander. Und im Idealfall stammen ja auch die Politiker aus der Bevölkerung. Und wir sind ja delegiert, hier etwas auf den Weg zu bringen. Aber dieses Verständnis, es braucht irgendwie aber weltweit. Nicht? Franz Josef Rademacher prägt diesen Begriff der Weltinnenpolitik. Ich meine, es gibt ja wahnwitzig, wenn man das jetzt im Kontext sieht mit den momentanen Entwicklungen in der Welt. Aber es braucht diese weltweite Anstrengung und das Bewusstsein, dass es wirklich kurz vor dem Kollaps ist. Und das ist ich vergleiche das immer wie bei einem Raucher. Ein Raucher hört erst dann zu rauchen auf, wenn es ihm bewusst wird, dass er sich massiv gesundheitlich schädigt. Jemand, der 60 Zigaretten am Tag raucht, und ich kenne so jemanden, der hat an dem Tag, als ihm der Arzt gesagt hat, wenn Sie so weitermachen, sind Sie in wenigen Wochen tot, in der Sekunde hat er aufgehört zu rauchen. Das ist dieser Bewusstseinseffekt. Und dasselbe ist bei der Klimageschichte. Und wenn dieser Effekt eintritt, dann wird es so hoffentlich, dann werden die Dämme brechen im positiven Sinn, dann wird endlich alles möglich sein, was noch vor einiger Zeit undenkbar war. Und dann wird man auch aus der Convenience-Zone rausgehen können. Also werden auch viele diese Bequemlichkeitszone verlassen und sagen, ich nehme das jetzt in Kauf, eben weil sie sich langfristig lohnt. Aber ja, das ist halt die Schwierigkeit.
Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Bürgermeister Peter Eisenschenk. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter @profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify.
Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.